Ich meine, jung war sie ja, die Maria. So ab 12,5 Jahren wurden die Mädchen zu jener Zeit verlobt. Das heißt, Maria war also ganz bestimmt noch ein Teenager von vielleicht, sagen wir mal, höchstens 14 Jahren. Und auch, wenn man sagt, ja, die Leute waren ja früher alle schon viel früher erwachsen und so, also auch wenn die soziale Reife durch die äußeren Herausforderungen der Zeit früher erlangt werden musste, war Maria innen drin doch noch ein Teenager, der nach seiner Identität suchte, auf keinen Fall auffallen wollte, nicht anders sein wollte als die anderen. Und dann das. Dann geschieht ihr das, was wir in der Weihnachtsgeschichte lesen. Wahrscheinlich in einem Augenblick, in dem gerade niemand hingeguckt hatte. Niemand, der es hätte bestätigen können. Sie war ganz alleine, höchstwahrscheinlich bei der Arbeit. Da leuchtet es plötzlich ganz hell in dem Raum, in dem sie war. Und ein Engel, auch kein normaler Engel, sondern gleich ein Erzengel, Gabriel höchstpersönlich, steht vor ihr und spricht sie an. Ich nehme an, Maria war ziemlich geflasht. Sie stammelt ein paar Worte und der Erzengel unterbreitet ihr das unmoralische Angebot Gottes. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Da stammelt Maria, aber Moment mal, wie wird das denn zugehen, wo ich doch noch von gar keinem Mann weiß? Der Engel antwortet, kein Problem. Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Puh. Was für ein Ding für einen Teenager, der gar nicht auffallen möchte. Ich meine, es wäre noch okay, solange sie in dem Raum mit dem Engel alleine ist, aber draußen warten die anderen aus der kleinen Stadt. Und ich habe das deswegen ein unmoralisches Angebot genannt, weil nach der biblischen Gesetzgebung Schwangerschaft vor der Ehe noch dazu durch einen anderen als den eigenen Verlobten den Tod der Frau bedeutete. 5. Mose 22, Vers 21 verlangt, dass ein Mädchen, das vor der Ehe mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr gehabt hat, zu steinigen ist. Man soll das Mädchen hinausführen, vor die Tür ihres Vaterhauses bringen, dann sollen die Männer ihrer Stadt sie steinigen und sie soll sterben. Da fragt man sich, was hat Gott sich da bloß bei gedacht? Ich meine, wie kann er denn nicht im Einklang mit seinem eigenen Wort handeln? Wollte er, ja, erklär ihr das mal, wer da sterben soll. Da fragt man sich echt, Gott, was soll das? Wollte Gott hier vielleicht schon darauf hinweisen, dass die Errettung ohne das Gesetz geschehen wird, dass Gnade ungerecht ist? Oder wollte er einfach nur einen offeneren Umgang mit der Schrift andeuten? Einen Umgang, der von der bedingungslosen Liebe Gottes und seinen Rettungs- und Befreiungsplänen geprägt ist? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Und bis zu diesem Zeitpunkt kann ich mir immer noch keinen Reim drauf machen. Was wollte Gott damit sagen? Was wollte er damit? Warum hat er nicht noch ein bisschen warten können, bis sie ordentlich verheiratet waren? Da hätte er immer noch ein Wunder tun können. Nö, jetzt muss er sich so einer Gefahr selbst ja auch aussetzen. Wenn die Maria gesteinigt worden wäre, da wäre es mit dem Erlösungsplan fertig gewesen. Da wäre nichts mit Jesus gewesen. Dann wäre es alles zu Ende, hätte sich was Neues überlegen müssen. Aber er macht es, er gibt sich immer wieder in dieses Risiko hinein. Und dann habe ich mich gefragt, vor allem, wie kann denn Maria sich auch noch darauf einlassen? Wie kann sie denn sich da, ich meine, in Nazareth gab es eine Synagoge, sie wird bestimmt das eine oder andere gehört haben. Sie wusste wahrscheinlich, dass das nicht in Ordnung ist, schwanger zu werden, ohne verheiratet zu sein und so. Also lässt sich darauf ein. Da denkt man sich, naja, wahrscheinlich war die Engelerscheinung doch ganz schön krass, irgendwie gewaltig, berauschend, sodass Maria in einem Zustand religiöser Verzückung einfach mal eben so, ja, natürlich, zu diesem unmoralischen Plan Gottes gesagt hat. So wie es manchem vielleicht geht, wenn man irgendwie im Lobpreis steht und es wird irgendwie aufgefordert, ob man in die Mission oder sonst wie will. Und du denkst so, ja, natürlich. Und am nächsten Tag wacht man mit Kater auf und denkt sich, meine Güte, was habe ich da gesagt? Ja, und wenn man ehrlich ist, muss man es dann ja auch machen. Ja, also dann sie lässt sich jedenfalls darauf ein, ist irgendwie total geflasht von diesem Gotteserlebnis und dann geschah, wie gesagt, irgendetwas in ihrer Gebärmutter und dann war der Engel wieder fort. Und ohne ihr irgendwelche Anweisungen zu geben, Ratschläge oder Schutzzusagen zu machen, also mach dir keine Sorgen, wird schon alles klappen oder mach doch so oder so, ja, also großartige Anweisungen, Ratschläge kriegt sie nicht. Maria bleibt einfach alleine zurück. Und es wird ihr vielleicht schwer gefallen sein, sofort mit ihrer alltäglichen Arbeit weiterzumachen. Vielleicht hat sie sich gekniffen, um mal zu gucken, ob sie nicht vielleicht träumt. Vielleicht ist sie nach draußen gewankt, um zu sehen, ob es draußen überhaupt noch andere Menschen gibt oder ob sie schon entrückt ist und im Himmel. Und dann ist sie rausgegangen und wenn sie draußen jemand gesehen hat, wird sie gleich zu demjenigen hingelaufen sein, um ihm von diesem Erlebnis zu erzählen. Du, so wie wir es eben beim Posting gesehen haben, du, ich bin übrigens schwanger. Vom Heiligen Geist. Mhm. Oder hat sie es damals schon so gemacht, wie es später von ihr immer wieder berichtet wird, Maria aber bewahrte und bewegte das alles in ihrem Herzen. Maria war so eine, die hat irgendwie alles immer mit sich selbst ausgemacht. Also es war ihr wahrscheinlich schon klar, dass man das nicht einfach so erzählen kann. Ne? Man hätte sie vielleicht für verrückt erklärt. Und dann trifft sie irgendwann an diesem Tag nach diesem Erlebnis auf Josef. Hallo Josef. Hallo Maria. Ja, wie war dein Tag? Och, naja. Und wie war deiner? Was soll man denn da auch sagen, ja? Also, ich meine, hallo Josef, ich bin schwanger. War niemand anders, war nur der Herr. Ja. Und dann kommt die Zeit, dann kommt der Tag, wo ihre Regel ausbleibt zum ersten Mal. Scheiße. Es ist wirklich wahr. Es war kein Traum. Ich bin schwanger. Was mache ich denn jetzt? Die bittere Realität holt sie jetzt sofort ein. Ja. Mann, wenn die anderen das merken, wenn Josef das merkt, vielleicht habe ich mir das mit dem Engel ja auch nur eingebildet. Aber woher soll ich denn dann schwanger sein? Im günstigsten Fall würde Josef sie vielleicht einfach still und leise verlassen. Aber was dann? Alleinerziehende Mutter zu sein, ist ja selbst heute noch in unserem aufgeklärten Deutschland ein Armutsrisiko. Damals war das noch viel schlimmer. Maria musste nachdenken, also sie braucht eine Auszeit. Und dann erinnert sie sich an das Wenige, was der Erzengel dann doch nochmal über ihre Cousine gesagt hatte. Und sie geht erst einmal für 3 Monate zu ihrer älteren Cousine Elisabeth. Die war ja auch eher ungewöhnlich schwanger und hat sie sich erhofft, vielleicht kann die mich gut verstehen. Obwohl auch das irgendwie nicht so gut durchdacht war, finde ich. Elisabeths Mann Zacharias war schließlich Priester und der hätte sie doch auch sofort steinigen lassen müssen. Aber wo sollte sie denn sonst hingehen? Und ich erzähle das alles einfach mal, um zu zeigen, dass die schöne, beschauliche Weihnachtsgeschichte irgendwie alles andere als beschaulich ist. Ich meine, gerade so in unseren Zeiten, die so stressig sind, da sehen wir uns immer so nach einer beschaulichen, friedlichen Weihnacht. Das, was Maria erlebt hat, die ganze Weihnachtsgeschichte, ist total krass. Es ist etwas, das ein junges Teenager-Mädchen in eine absolute Ausnahmesituation bringt. Und das hat mich so ein bisschen an den Ausspruch des Propheten Amos erinnert, der in Kapitel 5 sagt, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Und ich selber habe ja auch immer gelehrt, und das wäre mir auch jetzt immer noch viel lieber, dass man ein Reden Gottes daran prüfen soll, ob man Frieden im Herzen hat. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt, so die 3 Punkte, die wichtig sind, wenn man an Reden Gottes empfunden hat. Erstens prüfen, ob es seinem Wort nicht widerspricht, ob es Frieden in meinem Herzen hervorruft und ob die Umstände stimmen. Die 3 Hafenlichter haben wir das genannt, die anzeigen, ob das Schiff, das sich Gemeinde nennt, in diesen Hafen einlaufen kann. Und all das liegt hier nicht vor. Die Beschäftigung mit Apostelgeschichte 10 und der merkwürdigen Berufung des Petrus zu den Heiden, wo er diese Vision hat und Gott ihn auffordert, unreine Tiere zu essen, die Gott selber in seinem Wort für unrein erklärt hat. Die Beschäftigung mit Apostelgeschichte 10 hat mich da schon vor ein paar Jahren etwas erschüttert. Und jetzt die erneute Beschäftigung mit Maria. Vielen Dank. Das muss man sich mal vorstellen, ja, wenn man sich so sehr danach sehnt, dass Gott etwas im eigenen Leben tut. das geht gar nicht immer so friedlich ab. Und das scheint also auch nicht immer so einfach zu sein. Das scheint gar nicht immer von Erfolg, Macht und Reichtum begleitet zu sein, wie es uns vielleicht manche angelsächsische Theologie weismachen will. Und doch hat Maria gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und hat das durchgezogen, hat darauf vertraut, dass sie keinen Sonnenstich hatte am Tag der Engelerscheinung und hat das Kind nicht wegmachen lassen. Was zwar auch verboten gewesen wäre, was aber durchaus möglich gewesen ist, auch in der damaligen Zeit. Und darum ist für mich Maria ein absolutes Glaubensvorbild. Darum ist für mich die große Botschaft von Weihnachten, gegen alle Regeln, gegen alle Erfahrungen und gegen alle Erwartungen, wie es richtig wäre oder zu sein habe, kommt Gott auf diese Welt. Kommt Gott auch in dein persönliches Leben, um dich zu befreien und zu retten aus allem, was dich bedrückt. Gott kommt nicht als Beamter in diese Welt, als Beamter, der sich vor allem korrekt verhält und bei dem du erstmal 1000 Formulare ausfüllen musst, um gerettet zu werden. Gott kommt nicht als Beamter in diese Welt, sondern Gott kommt als leidenschaftlicher Liebhaber in die Welt, dem du vertrauen kannst, dass alles gut werden wird. Und manchmal musst du ihm auch einfach vertrauen, was ja nun auch die eigentliche Bedeutung des Wortes Glauben ist.